Cast for Competition. Der Podcast der Monopolkommission.
Es gibt ja wirklich wenig Schlimmeres auf einer Bahnreise, wenn man es mit schweren Koffern irgendwie rechtzeitig zum richtigen Gleis geschafft hat, idealerweise mit mehreren Kindern an der Hand, und dann über Lautsprecher zu hören, dass der Zug auf einem anderen Gleis einfahren wird, in umgekehrter Wagenreihung. Also wuchten jetzt alle das Gepäck und strömen in diesem großen Fluss der anderen Reisenden auf das nächste Gleis, aber auch da Verwirrung. Und am Ende, der Zug fällt einfach aus oder er kommt zu spät, sodass der Anschlusszug nicht mehr zu erreichen ist. Wir könnten diese kleine Geschichte aber auch in Zahlen ausdrücken. 2022 waren nur rund 65,2% der Fernzüge überhaupt pünktlich, also knapp 2/3 der Fernzüge. Es ist Ende Juni und in Nordrhein-Westfalen haben die Schulferien schon begonnen und deswegen sitze ich hier in meinem Camping-Kabäuschen. In allen anderen Bundesländern geht es auch bald los in den nächsten Tagen und Wochen. Und wir sind heute in der 8. Ausgabe von Cast for Competition. Professor Jürgen Kühling ist der Vorsitzende der Monopolkommission. Stehen denn bei Ihnen in der nächsten Zeit auch Bahnreisen an?
Ja, erstmal guten Tag, Frau Schennel. Schön, dass wir wieder zusammen sind mit dem Bahngutachten. Und in der Tat, ich bin ein begeisterter Bahnfahrer. Das ist ein fantastisches Produkt, wenn es denn funktioniert. Dann macht es wirklich richtig Spaß. Und als wir jetzt das Gutachten vorbereitet haben, wir werden es ja dem Staatssekretär Theurer präsentieren, der ja auch der Bahnbeauftragte, Schienenbeauftragte ist. Und dann geht es weiter zu unserem Sommerfest. All diese Fahrten mache ich, wenn alles gut klappt, mit der Deutschen Bahn im Fernverkehr.
Dann müssen wir heute sowohl fachlich als auch privatpersönlich über den Eisenbahnverkehr in Deutschland sprechen. Die Monopolkommission ist ja das unabhängige Beratungsgremium der Bundesregierung in Fragen des Wettbewerbs. Und es gehört zu den Aufgaben der Monopolkommission, alle 2 Jahre ein Sektorgutachten zu den Bereichen Bahn, Telekommunikation, Energie und Post zu veröffentlichen. Das sind alles Bereiche, die ja zwar privatisiert wurden, wo der Staat aber noch nicht ganz außen vor ist. Mein Name ist Elif Schennel, ich bin freie Journalistin, auch Bahnfahrerin, und ich wüsste wirklich sehr gerne, was alles passieren müsste, damit das Bahnfahren wirklich weniger stressig wird. Sie sind auch Professor am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Uni Regensburg. Sie beschäftigen sich ja schon viele Jahre mit den Entwicklungen im Eisenbahnverkehr und der Deutschen Bahn. Was ist für Sie denn aus Forschersicht so interessant an diesem Thema?
Ich glaube, die große Herausforderung, vor der wir ja in Deutschland stehen oder die Welt steht, ist die ökologische Transformation. Und da haben wir das Thema Energiewende, mit dem ich mich forschungsseitig befasse, wie aber auch in der Monopolkommission, und das Thema Verkehrswende. Und da spielt die Bahn eine große Rolle. Und da spielen auch Infrastrukturen eine große Rolle. Wir haben riesige Infrastrukturherausforderungen. Aber da spielt auch das Informationsrecht eine große Rolle. Wir werden ja noch darüber sprechen, wie wichtig der Datenzugang sind. Das sind alles Forschungsthemen, mit denen ich mich befasse. Und ich bin sehr froh, dass ich das dann auch in der Monopolkommission entsprechend begleiten kann.
Dann schauen wir doch noch mal etwas genauer auf die Pünktlichkeitswerte hin. Also nur 2/3 der Fernzüge sind überhaupt pünktlich. Das mag jetzt schon manche wundern, dass es überhaupt 2/3 sind. Seit dem letzten Sektorgutachten Bahn, was ist da besser oder schlechter geworden, kann man das sagen?
Leider entspricht das Gefühl, dass es schlechter geworden ist, auch der Empirie. Also es ist so, dass wir im Schienenpersonenfernverkehr eine Verschlechterung um 10 Prozentpunkte haben, also von 75% Pünktlichkeit auf 65% Pünktlichkeit. Im Schienenpersonennahverkehr ist es etwas besser, ein kleiner Rückgang nur, und im Schienengüterverkehr auch nur ein kleiner Rückgang. Also vor allem im Fernverkehr, wo die Pünktlichkeitswerte immer schon schlecht waren, sind sie noch schlechter geworden. Und was man mal deutlich sagen muss, das haben wir ja noch in unserem Gutachten hervorgehoben, der Witz ist ja auch noch, pünktlich heißt ja nicht wie in Japan, dass der Zug tatsächlich pünktlich kommt, sondern pünktlich heißt, dass er nicht mehr als 5 Minuten und 59 Sekunden Verspätung hat. Und was vielleicht noch größerer Witz ist, wenn Züge ausfallen, also die größte Katastrophe, die fallen erst gar nicht in die Pünktlichkeitsberechnung herein, weil die sind gewissermaßen nicht unpünktlich, weil sie erst gar nicht fahren. Also das ist insofern gefühlt im Zweifel noch viel schlimmer als das, was dieser ohnehin schon verschlechterte Pünktlichkeitswert zum Ausdruck bringt.
Das beruhigt mich ein Stück weit, weil es meine Wahrnehmung da auch wieder korrigiert. Das letzte Gutachten, was erschienen ist, war quasi noch mit der alten Bundesregierung verbunden. Hat sich denn mit der neuen Bundesregierung, mit der Ampelkoalition, irgendwas an der Einstellung zur Bahntechnik und zur Verbesserung in der Bahn irgendwas verändert?
Zunächst muss man mal sagen, dass die neue Koalition sehr ambitionierte Ziele hat, auch mit Blick auf die eingangs angesprochene ökologische Transformation. Und sie hat keinen besonders guten Zustand geerbt. Wir haben eine jahrelange Unterfinanzierung gehabt und das ist ein Thema, was jetzt die neue Koalition sehr beherzt angeht. Wir haben etwa einen Investitionsbedarf bei der DB nach jüngsten Schätzungen von etwa 45 Milliarden Euro. Das ist ein Thema, was die neue Regierung noch ambitionierter angehen möchte als die alten Regierungen. Es soll also mehr Geld geben und vor allem auch mehr Geld in Ersatzinvestitionen, damit das Netz nicht nur überall neu ausgebaut wird, sondern auch in den Bestand investiert wird. Das heißt, es sind an sich gute Ideen da, auch die Idee der Generalsanierung, der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsstrecken, das sind alles gute Ansätze. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, Bilanz zu ziehen, weil bislang hat die Regierung wahrscheinlich auch in der kurzen Zeit gar nicht die Gelegenheit gehabt, davon von diesem Programm so viel umzusetzen. Da müssen wir dann in 2 Jahren sehen, ob am Ende der Legislaturperiode mehr passiert ist. Es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun und bislang sind eher die Pläne im Vordergrund und noch nicht die Realisierung.
Ich finde das so schön, diesen Satz, den Sie gesagt haben, ist bemerkenswert, also dass auch Geld in die Hand genommen wird für Ersatzinvestitionen, für Reparaturen. Das bedeutet, dass das bisher gar nicht der Fall gewesen ist. Das finde ich doch interessant zu bemerken. Lassen Sie uns dann auf das aktuelle Gutachten schauen. Time to go, endlich qualitätswirksam in den Wettbewerb. Das ist die Überschrift dieses 9. Sektorgutachtens zum Eisenbahnverkehr in Deutschland. Time to go, das ist ja eine Anspielung an einen Reformplan der Bundesregierung für die Deutsche Bahn, die Bundesregierung hat ja festgehalten, schon im Koalitionsvertrag, dass eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft entstehen soll, die InfraGo, und zwar aus DB Netz AG und DB Station und Service AG. Und das Ziel dieser Infrastrukturgesellschaft soll sein, mehr Qualität für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Und wir gehen heute immer wieder mal in diesem Gespräch auf die InfraGo ein, wobei hier ja noch sehr viele Details ungeklärt sind. Aber aus Sicht der Monopolkommission erstmal, ist diese neue Gesellschaft ein guter Schritt?
Ja, das hängt jetzt sehr von der Ausgestaltung ab. Also die InfraGo könnte ein wichtiger Startschuss sein. Also wir könnten deswegen auch das Wortspiel im Titel, das könnte ein Go werden für mehr Wettbewerb und mehr Qualität. Voraussetzung ist hierfür aber, dass dann tatsächlich auch die InfraGo so ausgerichtet wird, dass sie diese Ziele erfüllen kann. Und dafür sind eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen erforderlich. Also wenn es am Ende im Wesentlichen bei der Zusammenlegung der zwei Infrastruktureinheiten bleiben würde, dann würde das nichts bringen. Und natürlich müssen wir nochmal darauf hinweisen, dass wir als Monopolkommission seit vielen Jahren sagen, viel besser wäre es, einen Schritt weiter zu gehen und die Infrastruktur ganz aus dem Verbundkonzern herauszulösen. Das wäre die First-Best-Lösung. Also diese InfraGo, die jetzt kreiert werden soll, ist sowieso nur Second-Best. Und da hoffen wir jetzt, dass wenigstens das geschaffen wird, dass bei dieser Umsetzung der Lösung alles dafür getan wird, dass die InfraGo wirklich auf eine Gemeinwohlorientierung ausgerichtet wird und nicht auf Konzernziele.
Also nicht die lang ersehnte Umstrukturierung des Unternehmens.
Leider nein. Die, wie gesagt, Second Best, aber im Second Best gibt es noch viele Schattierungen und wir kämpfen dafür, dass wenigstens die beste Second Best-Lösung jetzt umgesetzt wird.
Okay, dann schauen wir mal in dieser Podcast-Folge, an welchen Schrauben gedreht werden könnte, damit die Qualität besser werden kann im Eisenbahnverkehr und vielleicht welche Rolle da auch die InfraGo in Zukunft spielen könnte, weil ja noch so vieles auch unklar ist. Wenn Sie sagen, also mehr Wettbewerb, das ist ja das, was die Monopolkommission auch immer anmahnt, das wäre besser für die Kundschaft der Deutschen Bahn oder überhaupt der Bahn. In welchen Bereichen des Bahnverkehrs könnte es denn mehr Wettbewerb geben?
Da muss man eben unterscheiden. Also wir werden Wettbewerb nur auf der Schiene haben. Das heißt also, das Ziel ist es, die Weichen so zu stellen, dass wir den Schienenpersonennahverkehr, den Schienenpersonenfernverkehr und den Schienengüterverkehr, dass dort weitere Wettbewerbsimpulse erfolgen und dass da insgesamt auch in diesen Sparten die Qualität steigert sich durch den Wettbewerb und die Preise günstiger werden. Denn Qualität hat hier mehrere Dimensionen. Das ist also erstmal die Qualität, die wir dadurch erreichen, dass wir Wettbewerb auf der Schiene schaffen. Ein Wettbewerb der Infrastrukturen, den werden wir nicht bekommen. Das ist auch gar kein sinnvolles Ziel. Das wird ein natürliches Monopol bleiben. Hier geht es darum, durch Regulierung einen Wettbewerb quasi zu simulieren, um dann wettbewerbsanaloge Ergebnisse hinzubekommen. Das heißt, die etwas anspruchsvollere intellektuelle Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass wir durch ein Regulierungsregime die InfraGo dann demnächst so motivieren, dass sie sich so verhält, als gäbe es einen Wettbewerb und Qualität verfolgt. Und Qualität heißt dann eben aus Sicht der Verkehrsunternehmen ein störungsfreier Zugbetrieb, ein gutes Infrastrukturmanagement und aus unserer Sicht als Kundinnen und Kunden eben die Zuverlässigkeit vor allem der Bahn, das heißt eine hohe Pünktlichkeit, wenig Zugausfälle, aber auch sowas wie WLAN, Wi-Fi in den Zügen und vieles mehr, auch das sind ja wichtige wettbewerbliche Komponenten.
Das klingt traumhaft. Wenn das funktionieren würde, wäre das wirklich sehr schön. Das aktuelle Gutachten, das bezieht sich ja auf die beiden zurückliegenden Jahre 2021, 2022. Würden Sie sagen, dass sich der Wettbewerb seit dem letzten Gutachten zur Bahn denn verbessert hat oder wie hat es sich entwickelt? Also wie hat sich der Wettbewerb entwickelt in dem Bereich?
Ja, tut mir leid, dass ich auch hier keine guten Nachrichten verbreiten kann. Also es ist aktuell so, dass wir eine Stagnation beobachten. Immerhin, also im Vergleich zur Pünktlichkeit ist es wenigstens nicht schlechter geworden, kann man jetzt mal positiv sagen. Aber wir sind nicht wirklich vorangekommen im intramodalen Wettbewerb. Also wir haben es geschafft, dass wir den Marktanteil im Schienengüterverkehr so wettbewerblich halten, dass die Bahn dort nur einen Marktanteil von 45% hat, also immerhin weniger als die Hälfte. Aber vor allem im Personenfernverkehr, da wo wir auch die Pünktlichkeitsprobleme haben, dort haben wir überraschenderweise auch einen extrem hohen Marktanteil der Deutschen Bahn von 94%. Da gibt es quasi keinen Wettbewerb. Und der Schienenpersonennahverkehr rangiert so ein bisschen dazwischen mit einem Marktanteil der Deutschen Bahn von 67%. Insgesamt ist die Deutsche Bahn der wichtigste Player. 80% der gesamten Verkehrsleistung im Eisenbahnverkehr wird von der Deutschen Bahn und ihrem Konzern erbracht.
Dann lassen Sie uns doch mal jetzt genauer schauen, wie Qualität und Regulierung, was Sie genannt hatten, auch diese Simulation von Wettbewerb, wie das funktionieren könnte. Sie haben es ja auch schon gesagt, dass die Schiene, die Infrastruktur ja zwangsläufig ein Monopol ist. Also wie kann da, wenn man da jetzt nochmal genauer mit der Lupe drauf schaut, wie kann da ein Wettbewerb stattfinden überhaupt auf der Schiene? Also wie kann die Simulation eines Wettbewerbs in der Infrastruktur stattfinden?
Ja, vielleicht mache ich da mal eine kleine Nebenbemerkung, weil wir ja parallel bei der Verkehrs- und Energiewende auch an einem Sektorgutachten zur Energiewende sitzen. Dort befassen wir uns mit der Elektromobilität und dem Aufbau von Ladesäulen. Hier sind wir total optimistisch, wenn wir das Design richtig machen, dann werden wir eine Vielfalt von verschiedenen Ladesäulenanbietern haben und ich kann mir dann aussuchen, an welche Ladesäule ich fahre und dann haben wir einen Wettbewerb der Infrastrukturen und dann werden wir tolle Preise erleben, wir werden Innovationen erleben, vernünftige Zahlsysteme etc. Das funktioniert so im natürlichen Monopol der Bahninfrastruktur nicht, weil wir keine parallelen Gleise verlegen werden und wir werden auch nicht, so wie in Berlin ja früher so war, Lehrter Bahnhof etc., dass wir verschiedene Bahnhöfe in einer Stadt haben werden, je nachdem, aus welcher Richtung die Züge oder von welchem Anbieter die Züge kommen. Das heißt, es wird dauerhaft dabei bleiben, dass die Bahninfrastruktur ein natürliches Monopol ist. Und das Problem ist, bei einem natürlichen Monopol sind die endogenen Anreize, für Qualität zu sorgen, nicht so hoch, weil es keinen Wettbewerber von außen gibt, der Druck macht. Wir haben ein bisschen Wettbewerb, den intermodalen Wettbewerb. Also wenn es ganz schlecht wird, dann kann man vielleicht fliegen. Ja, ich zum Beispiel mache keine Inlandsflüge mehr, wenn es sich vermeiden lässt. Und wenn es ganz schlecht läuft, und das ist ja das, was wir beobachten, dann wechseln die Leute halt wieder zum mobilen Individualverkehr, sprich vor allem zu den Autos. Das ist dann der Wettbewerb, den wir haben. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja den Verkehr auf die Schiene verlagern. Das ist unser ökologisches Ziel, was wir verfolgen. Und deshalb müssen wir sehen, dass diese Infrastruktur, die nicht diesen Anreiz durch Wettbewerb hat, optimal zu sein, dass wir jetzt ein Regulierungsdesign entwickeln, dass wir Anreize setzen für das Unternehmen und vor allem auch für die Unternehmensführung, dass sie sich so verhält, als stünde sie im Wettbewerb und sorgt dann eben durch diese regulatorisch induzierten Anreize für eine entsprechende Qualität und für entsprechende gute Leistungen. Und das ist eine etwas anspruchsvollere Herausforderung, als ein Marktdesign zu bauen, wo wir verschiedene Infrastrukturanbieter haben, wie bei den Ladesäulen, die dann tatsächlich gegeneinander im Wettbewerb antreten.
Auf die Anreize gucken wir vielleicht gleich nochmal, was das eben sein könnte. Lassen Sie uns nochmal drauf schauen, auf die Infrastruktur, also damit eben alles geschmeidig laufen könnte. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, müssten die Schienen auch alle eigentlich in einem guten Zustand sein, aber Sie schreiben das ja auch mit Ihrem Team im Gutachten. Die Bahninfrastruktur ist, Zitat, eingeschränkt, überaltert und störanfällig und das sagen auch eigentlich alle Fachleute, so steht es aber auch bei Ihnen. Es muss also viel repariert werden. Es gibt Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes. Warum wirken sich diese Baustellen, die sind natürlich für uns als Nutzer und für den Bahnverkehr ganz logischerweise ein Problem, aber warum sind die Baustellen auch problematisch für den Wettbewerb?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass wir wie bei manchen Medikamenten, natürlich, wenn wir die Infrastruktur jetzt ausbauen wollen, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, Sanierung machen, dann werden wir wie bei manchen Medikamenten erstmal eine kleine Erstverschlechterung haben. Also man muss schon fairerweise sagen, ein Teil der Probleme wird auch dadurch induziert, dass wir einfach mehr bauen müssen und wollen und damit auch mehr Baustellen haben. Und Baustellen sind natürlich Störquellen. Umso wichtiger ist es jetzt dafür zu sorgen, dass dieses Baustellenmanagement so hervorragend durchgeführt wird, dass nicht durch das Management auch noch zusätzliche unnötige Störungen erfolgen. Und dafür brauchen wir eben eine frühzeitige Kommunikation mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen, eine schnelle, effiziente, vorhersehbare Planung und Durchführung der Baumaßnahmen. Auch das, was jetzt die neue Bundesregierung angestoßen hat, dass vielleicht eher Generalsanierung große Schritte in einem gemacht werden, damit man nicht so viel Klein-Klein hat. Die Realität zeigt da leider, dass es zumindest im Markt sehr viele Beschwerden gibt über unkalkulierbare Behinderungen durch Baustellen, Kommunikationsprobleme, schlechte Planung und Durchführung, eine teilweise unzureichende räumliche und zeitliche Koordinierung. Und deshalb wurde dieser runde Tisch Baustellenmanagement als Initiative aus dem Markt heraus geschaffen. Und da gab es auch einige Ergebnisse dieser Initiative, aber jetzt ist das in Stocken geraten, die hat sich weitgehend wohl aufgelöst und viele der Maßnahmen wurden noch nicht hinreichend umgesetzt. Hier wird es eine ganz gewaltige Aufgabe sein, der InfraGo, das demnächst viel besser hinzubekommen. Hier ist wahrscheinlich aber das Wettbewerbsthema in dem Sinne, dass vielleicht auch noch Diskriminierungen erfolgen, im Sinne des vertikal integrierten Konzerns nicht unbedingt das größte Thema. Das größte Thema ist, dass das Baustellenmanagement wahrscheinlich im Wesentlichen für viele Verkehrsteilnehmer, egal ob sie zum DB-Konzern gehören oder nicht, einfach schlecht ist. Also es ist quasi diskriminierungsfrei schlecht und es sollte demnächst diskriminierungsfrei gut werden.
Das muss man sich mal, glaube ich, vorstellen. Ein Konzern wie die Deutsche Bahn ist ausbaufähig im Management der Baustellen und im Mitteilen, dass da jetzt eine Strecke nicht befahrbar ist und dass da eben gerade Verzögerungen stattfinden können. Das alles findet nicht ausreichend statt. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen, wenn ich wieder an diesem Gleis stehe, auf das andere Gleis wechseln muss, schwitze, hektisch werde, dann weiß ich, vielleicht ist da ein Teil auch im Baustellenmanagement zu sehen, Verantwortung. Das ist ein bisschen erschreckend, wenn Sie das auch so beschreiben. Wir haben über Anreize kurz gesprochen. Also es müsste doch auch im eigenen Interesse der Bahn sein, diese Verspätungen und diese Probleme so gering wie möglich zu halten. Aber das scheint es ja nicht zu sein. Also es gibt anscheinend noch nicht so viel Interesse daran. Was könnte denn ein Anreizsystem sein?
Ja, wir haben nochmal unsere Empfehlungen etwas ausdifferenziert und ergänzt. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass letztlich ein Anreizsystem so aufgebaut wird, dass alle im Markt agierenden Unternehmen penalisiert werden, also eine Strafe bekommen dafür, wenn sie eine Verspätung verursachen. Und da ist der eine Ansatz, dass die DB Netz AG und die Eisenbahnverkehrsunternehmen sich letztlich zu gegenseitigen Ausgleichszahlungen verpflichten für die jeweils von ihnen verursachten Verspätungen. Das erfordert natürlich, und da sind wir übrigens auch hier an der Stelle beim Thema Digitalisierung und dem Aufbau von Informationssystemen, dass jede Verspätungsminute auch tatsächlich einem Verspätungsgrund zugeordnet wird und damit auch einem Verursacher. Das ist keine leichte Aufgabe, aber das müssen wir forcieren, damit wir diese Informationen haben und dann auch denjenigen bestrafen, der dafür verantwortlich ist. Wir haben dafür schon ein Anreizsystem in dem Eisenbahnregulierungsgesetz. Für die Fans des Eisenbahnregulierungsgesetzes, der Paragraph 39 Absatz 2. Aber diese Norm hat halt eine Reihe von systematischen Defiziten. Und die Defizite sind eben, dass das Anreizsystem unvollständig ist. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, ausgefallene Züge werden gar nicht berücksichtigt, die natürlich bei einer Reisekette teilweise noch viel dramatischer sind als ein verspäteter Zug. Sekundärverspätungen werden nicht richtig erfasst. Also wenn ein Zug verspätet ist und dafür in der Folge zu Verzögerungen bei Folgezügen führt. Sie kennen das ja alle als Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, diese Kaskaden, die Sie dann auch als Ankündigungen bekommen, woran das gegebenenfalls liegt. Auch die werden nicht hinreichend erfasst. Letztlich muss man aber eins wissen, der Großteil der Verspätung geht eben auf die Infrastruktur zurück und deswegen muss das vor allem sinnvoll erfasst werden und dann penalisiert werden. Die Penalen sind auch nicht hoch genug. Sie müssten mit 1 Euro im Schienenpersonenverkehr und 50 Cent im Schienengüterverkehr pro Verspätungsminute sind sie sehr niedrig, die müssten angepasst werden. Und dann müsste das alles kodiert werden und zugeordnet werden, um dann eine Haftung herbeizuführen. Und dann kriegen alle auch Anreize. Wenn ich nur mal ein einfaches Beispiel nehme, um jetzt nicht die Infrastruktur zu wählen, sondern die Züge, die darauf fahren. Ich kann mir ja überlegen, versuche ich jetzt Reservepersonal vorzuhalten oder nicht? Das werde ich mir eben dreimal überlegen, wenn ich dann durch Sekundärverspätungen und durch Primärverspätungen entsprechende Pönale zahlen muss, dann lohnt es sich vielleicht auch gegebenenfalls mehr Personal vorzuhalten, um das mal an einem Beispiel festzumachen, weil wir alle ja vielleicht als Zugreisende die immer differenzierter werdenden Hinweise bekommen, dass leider der Zugführer oder die Zugführerin ausgefallen ist. Das ist ja ein möglicher Grund von Verspätung und so kann man viele andere nennen und das müssen wir erfassen und dann müssen die dafür zur finanziellen Rechenschaft gezogen werden, die diese Verspätung verursachen.
Also könnte vielleicht auch eine Chance in der InfraGo liegen?
Ja, ich glaube, einen Schritt zurück muss man erstmal sehen, dass wir die meisten Lösungen, glaube ich, im Eisenbahnregulierungsgesetz oder wo auch immer wir das ansiedeln, das Eisenbahnregulierungsgesetz wäre der richtige Ort, dass wir auf jeden Fall so oder so, egal wie wir diesen Konzern jetzt umstrukturieren, für die Infrastruktursparte eine solche Qualitätsregulierung benötigen. Also wir sagen, dass die Qualitätssicherung insbesondere in der Entgeltregulierung stärker verankert werden muss. Das heißt also, ich zahle ja als Gleisnachfrager, also dass wenn ich die Infrastruktur nutze, zahle ich dafür etwas. Und wenn die in schlechtem Zustand ist, dann müssen wir einfach starke Trassenentgeltreduzierung haben, wie das ja auch sonst überall in der Wirtschaft üblich ist. Wenn ich eine Leistung einkaufe und die Leistung entspricht nicht den Qualitätsparametern, dann muss ich halt weniger zahlen. Und das müssen wir viel schärfer verankern.
Das ist so wie so eine Mietminderung, wenn eben mein Vermieter nicht für die Instandhaltung sich genug einsetzt.
So ist es. Wenn ich einen Wasserschaden habe und deshalb ausziehe und ins Hotel muss, zahle ich ja nicht die volle Miete. Und wenn wir solche Infrastrukturprobleme haben, dann müssen wir entsprechende Reduktionen haben. Und dafür müssen wir die Qualitätsparameter auffächern und die im Rahmen der Entgeltregulierung besser berücksichtigen. Zuverlässigkeit, aber auch Parameter wie die Schienennetzgröße, die Substanzqualität, die Servicequalität. Also haben wir eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie wir hier Qualitätsparameter ausbauen und wie dann eben eine qualitätsorientierte Entgeltregulierung die richtigen Ansätze setzt. Das brauchen wir so oder so, vollkommen unabhängig davon, was wir jetzt konzerntechnisch machen. Wie gesagt, nochmal, das Beste wäre jetzt bei der Gelegenheit, endlich die Infrastrukturen einfach herauszulösen. Wenn ich das als Jurist, ich bin ja Jurist, wir arbeiten ja interdisziplinär bei uns im Team. Wir haben zum Glück tolle Ökonominnen und Ökonomen, die die klügsten Vorschläge machen und auch ja in unserer Kommission selbst ist auch ökonomischer Sachverstand. Aber als Jurist will ich nochmal darauf hinweisen, in unserer Verfassung haben wir einen besonderen Auftrag für die gemeinwohlorientierte Infrastrukturbedienung. Das ist also auf jeden Fall in Staatsbesitz zu halten, so steht es in unserer Verfassung, und das ist zu trennen von den Verkehrsanbietern auf dieser Infrastruktur. Aber ich verstehe, dass das aktuell nicht von allen politischen Parteien in der Koalition gewünscht wird. Solange wir das nicht haben, gehen wir jetzt in diese InfraGo. Und die hoffen wir, dass sie so ausgebaut wird, dass sie eben geeicht wird auf diese Ziele, die wir nennen, nämlich die Ziele der Qualitätssicherung, verbindliche Qualitätsziele, die auch in der Entgeltregulierung berücksichtigt werden, die dann eben auch auf das Management und die Anreize der InfraGo durchschlagen müssen und dann eben entsprechend auch auf das Management, also beispielsweise auch auf die Vergütung des Managements, muss das Auswirkungen haben, damit auch da die richtigen Anreize gesetzt werden. Also das ist quasi der Link zur InfraGo. Einen Teil können wir durch die InfraGo vielleicht zusätzlich bewirken, der Hauptteil wird aber dauerhaft eine Aufgabe bleiben im Infrastrukturmonopol.
Wir sprechen ja hier beim Eisenbahnverkehr von einem Bereich, Sie haben das eben auch erklärt, in dem es viel weniger Wettbewerb gibt als in anderen ehemaligen staatlichen Bereichen. Das klang ja eben auch schon bei den Baumaßnahmen durch, auch vor allen Dingen der Mangel an Informationen an Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Die brauchen ja Informationen, um überhaupt in den Wettbewerb einsteigen zu können. Und dieser Mangel an Informationen, das wird von vielen Stellen ja kritisiert, also von möglichen Wettbewerbern, vom Bundeskartellamt, von der Monopolkommission. Und lassen Sie uns nochmal speziell über das Thema Digitalisierung sprechen, über das Teilen von Daten. Was kritisieren Sie hier?
Ja, das ist jetzt ein Bereich, wo sicherlich unser Vorschlag des Herauslösens der Infrastruktur aus dem Konzernverbund unmittelbar positive Effekte hätte. Denn um das mal ein bisschen zuzuspitzen, man muss sich das so vorstellen. Alle Unternehmen müssten eigentlich im Eisenbahnverkehr ein ureigenes Interesse daran haben, dass möglichst viele Daten geteilt werden. Weil wir sind ja alle gemeinsam, wie ich vorhin bei den Sekundärverspätungen das erwähnt habe. Der eine Zug hängt ja vom anderen Zug ab. Ich stand neulich mal wieder in Nürnberg. Mein Zug war eigentlich pünktlich. Ich saß aber dummerweise in der Regionalbahn und habe dann schön warten können bei der Einfahrt, weil die Infrastruktur Bahnhof offensichtlich überlastet war und konnte dann zusehen, wie die Züge, mit denen ich weiter nach Berlin fahren wollte, hübsch an mir vorbeifuhren und dann durfte ich reinfahren und dann durfte ich auf den nächsten Zug warten. Also bei gesundem Menschenverstand sollte es eigentlich so sein, dass alle ein Interesse haben, diese Daten, Verspätungen, Echtzeitdaten, alle zu optimieren, über die gesamte Mobilitätskette hinweg. Da hängen ja dann noch andere Dinge dran. Vielleicht ist jemand, der im Anschluss ein anderes Verkehrsmittel vom Hauptbahnhof aus nutzen möchte. Ja, das alles zu koordinieren, das schaffen Mobilitätsdienstleister. Und jetzt muss man sich was anderes vor Augen führen. Die Deutsche Bahn Infrastruktur und alle Akteure sind im hundertprozentigen Staatsbesitz. Dieses Unternehmen, und da kann ich jetzt ganz amtlich sprechen, weil das Bundeskartellamt in diesen Tagen eine kartellrechtliche Verfügung gegen dieses Unternehmen erlassen musste, weil dieses Unternehmen, ein Staatsunternehmen in staatlichem Besitz, von einer staatlichen Aufsichtsbehörde, dem Bundeskartellamt, jetzt dazu genötigt werden muss, diese Daten bereitzustellen. Dieses Unternehmen tut das also nicht aus ureigenem Interesse, damit das Gesamtprodukt super funktioniert, sondern versucht jetzt im eigenen betriebswirtschaftlichen Interesse, diese Daten möglichst nicht herauszugeben, auf diesem Datenberg zu sitzen und diese Echtzeitdaten nicht herauszugeben, die Prognosedaten, und damit wird das Gesamtprodukt Verkehr schlechter. Man fragt sich ehrlich gesagt von außen, aber ich bin ja nur Jurist, ob das überhaupt betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Weil ich nehme das Produkt als Kunde ja als Gesamtprodukt wahr. Manchmal wissen manche Leute vielleicht gar nicht, je nachdem, welche Fahrkarten sie haben, ob sie jetzt in einem DB Regio-Zug sitzen oder in einem anderen Zug, in dem sie sitzen und ihren Anschluss verpassen. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass das ein ureigenes Interesse des Gesamtmarktes ist, dass diese Daten bereitstellen. Und wir haben ja hier einen Player, der auf seine betriebswirtschaftlichen und die möglicherweise auch noch nicht mal sinnvoll ausgerichteten Interessen schaut. Das ein bisschen zugespitzt, weil ich jetzt mit einer Bundeskartellamtsentscheidung im Hintergrund, die das sehr, sehr deutlich sagt und anmahnt, nochmal betonen kann. Und dann geht es halt darum, dass diese Daten den Wettbewerbern zur Verfügung gestellt werden. Wir haben tolle Mobilitätsdienstleister, insbesondere die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch europaweit in Zügen unterwegs sind, kennen das aus anderen Ländern oder kennen das aus Ländern, die sie von Deutschland aus bereisen. Und die Deutsche Bahn stellt diese Daten ihrer eigenen DB Navigator-App zur Verfügung und der Bahn.de und interessanterweise Google Maps. Ja, also dem US-amerikanischen Anbieter wird das zur Verfügung gestellt, aber den konkurrierenden Unternehmen mal besser nicht. Und dadurch wird das Gesamtprodukt für diese schlechter und Mobilitätsdiensteanbieter, die in der Zukunft noch viel wichtiger werden, die vielleicht für viele, gerade jüngere Bahnreisende, die erste Auskunftsplattform sind, die müssen mit diesen Daten gefüttert werden, um dann natürlich teilweise über den Vertrieb auch in Konkurrenz zur DB Vertrieb zu treten. Aber das ist etwas, was das Gesamtprodukt am Ende besser macht. Und die Deutsche Bahn nutzt hier, wie das Kartellamt festgestellt hat, seine marktdominante Position aus, um das Gesamtprodukt zu verschlechtern. Und das muss dringend abgestellt werden. Insofern ist hier auch die Kartellamtsentscheidung nachdrücklich zu begrüßen.
Man sieht es nicht, aber ich schüttle den Kopf die ganze Zeit. Und habe ich das richtig verstanden? Aber es ist doch so, dass ich sehen kann, dass in der DB-App durchaus die Daten anderer Vertriebsbetriebe ja vorhanden sind. Also andersrum wird es ja geteilt. Sehe ich das richtig?
Genau. Also die Daten werden von der DB Navigator-App selbst verarbeitet und genutzt, aber sie werden halt den anderen Mobilitätsdienstleistern nicht zur Verfügung gestellt. Und das merkt man natürlich vor allem, wenn man diese als Tor nimmt, um Tickets zu buchen. Die hinken dann teilweise hinterher, teilweise bekommen sie die Daten gar nicht, dann haben sie eben nur die Plandaten. Und da kommen wir zurück zum Ausgang. Wenn die Plandaten natürlich nur noch mit einer 66-prozentigen Wahrscheinlichkeit den Ist-Daten entspricht, dann ist das sehr wenig hilfreich. Also sprich, diese Daten müssen alle teilen. Also das muss das große Ziel sein, dass die alle allen Daten zur Verfügung stellen, damit alle gute Produkte haben und damit wir auch verschiedene Zugänge bekommen. Wie gesagt, die DB AG hat natürlich seine eigene Datenplattform und ist deshalb nicht daran besonders interessiert, weil sie vielleicht betriebswirtschaftlich nicht insgesamt Gewinne damit macht. Aber für alle anderen Anbieter ist das sehr wichtig, dass sie diese Daten bekommen, um dann eben auch sowohl die konkurrierenden Verkehrsunternehmen als auch Mobilitätsdienstleister, um dann aus diesen Echtzeit- und Prognosedaten auch eigene, ja, Echtzeitangebote und Echtzeitinformationen zu liefern. Wenn ich hier mal ein Beispiel nennen darf, was ich ja auch schon an anderer Stelle in den Medien genannt hatte, und dann kommt dann Kritik, wenn man irgendein Land herausgreift und dann wird gesagt, Spanien, das ist ein Beispiel, was wir gerne verwenden. Ja, aber da ist das nur zwischen den Magistralen gut, das mag ja stimmen, aber immerhin ist es zwischen den großen Städten auf den Hauptverkehrsrouten hervorragend. Dort haben wir einen funktionierenden Wettbewerb im Fernverkehr. Die Ticketpreise sind deutlich günstiger geworden durch diesen Fernverkehr und wir haben auch dort eine bessere Bereitstellung von Daten. Hier muss also das eine mit dem anderen einhergehen. Und das ist die große Herausforderung der Zukunft. Das heißt, die InfraGo muss das auch vehement einfordern und durchsetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie unabhängig ist, weil sonst verfolgt sie weiter Konzerninteressen.
Dann lassen Sie uns an der Stelle nochmal so in Richtung Fazit gehen. Die InfraGo, Sie haben das ja schon jetzt beschrieben in diesem Gespräch, ist nicht optimal, aber es gibt gewisse Chancen darin, je nachdem, wie man sie ausgestalten würde. Würden Sie jetzt am Ende sagen, ist es erstmal ein gutes Konstrukt oder ist das Risiko größer, dass da viel Energie drin verschwindet mit wenig Effekt?
Ich würde es so formulieren, schlechter kann es nicht werden. Durch diese Maßnahme, es kann also nur besser werden. Wie viel es besser wird, wird letztlich stark davon abhängen, ob wir diese InfraGo wirklich unabhängig hinbekommen und auf das Gemeinwohlziel Verbesserung der Infrastruktur und diskriminierungsfreie Bereitstellung dieser Infrastruktur für alle Verkehrsunternehmen geeicht bekommen. Und wie gesagt, eigentumsrechtlich First Best, aber alles unterhalb dieser First Best-Lösung hat ein extremes Ausgestaltungsspektrum. Und der Worst Case aus meiner Sicht wäre, dass wir jetzt einfach die Infrastruktursparten zusammenlegen. Damit haben wir natürlich Transaktionskosten, die da generiert werden und möglicherweise partielles Migrationschaos. Und wir verbessern gar nichts im Sinne der Unabhängigkeit, sondern das ist jetzt die große Chance, ein Unternehmen, was eigentlich immer schon gemeinwohlorientiert sein sollte, ja, das nach der Verfassung ein Staatsunternehmen sein muss und deshalb natürlich gemeinwohlorientiert zu sein hat, wirklich auf Gemeinwohlorientierung konsequent zu eichen. Insofern ist das eine Chance. Wir hoffen, dass diese Chance aber auch genutzt wird. Aber nochmal, unabhängig davon brauchen wir eine Qualitätsregulierung und brauchen vieles anderes. Wir brauchen einfach auch mehr Geld, das muss man auch sagen. Da hat jetzt die Bundesregierung nachgeholt. Wir sind mittlerweile im Mittelfeld, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Aber wir haben noch Luft nach oben. Also es bedarf auch noch viele anderer Maßnahmen.
Sie haben gesagt, Jürgen Kühling, dass auch andere Bereiche, ehemalige staatliche Bereiche, wie zum Beispiel Energie, besser sind, was jetzt zum Beispiel den Wettbewerb anbelangt und auch das Tempo der Entwicklung. Warum ist das bei der Bahn so erheblich langsamer als in anderen Bereichen?
Ja, da kommen sicherlich viele Dinge zusammen. Ein großer Punkt ist der, den wir jetzt ja schon mehrfach besprochen haben, dass wir einen so starken, vertikal integrierten Konzern hatten, ist sicherlich dauerhaft eine Bremse gewesen für eine positive Entwicklung des Gesamtmarktes. Der zweite Faktor aus meiner Sicht ist eine gewisse Vernachlässigung in den letzten Jahren, also in den Bundesregierungen davor, was sich in schlechten Mittelzuflüssen vor allem manifestiert hat, die dann aber sukzessive, das muss man auch fairerweise sagen, zum Ende der letzten Legislaturperiode noch verbessert wurde. Aber da ist sicherlich letztlich immer wieder ins Gesetz reingeschrieben und betont worden in Sonntagsreden, dass wir eine Verlagerung auf die Schiene wollen. Aber es sind halt nicht die entsprechenden Maßnahmen erfolgt. Und sicherlich auch ein gewisses Desinteresse an der Regulierung in diesem Bereich. Also in anderen Bereichen wird das irgendwie optimistischer und besser nach vorne gepusht, das Thema. Also ich finde schon, dass es ein Armutszeugnis ist, um das nochmal zum Schluss zu betonen, dass ein Staatsunternehmen sich von einer Aufsichtsbehörde, einer Kartellbehörde jetzt so maßregeln lassen muss, dass es da kein Interesse hat und die werden natürlich dagegen klagen, dann wird das jetzt noch weitergehen. Das heißt, da werden wir jetzt keine guten Fortschritte erzielen. Hier stellt man sich auch die Frage, wie die Unternehmensbeteiligung in diesem Konzern funktioniert, dass das alles so schleppend ist. Also viele Gründe sprechen dafür, aber um optimistisch zu enden, glaube ich, dass wir jetzt zumindest erkannt haben, wie wichtig das ist und dass wir eine Reihe von Maßnahmen in die richtige Richtung entwickeln und wir hoffen, dass wir diesen Elan und die Ziele, die im Koalitionsvertrag drinstehen, dass wir die jetzt auch mit den richtigen Instrumenten umsetzen.
Wie verrückt wäre es, wenn Sie nicht klagen würden, sondern sagen würden, stimmt, danke für den Hinweis, wir arbeiten jetzt dran. Was passiert jetzt mit dem Gutachten, das Sie geschrieben haben mit der Monopolkommission?
Wir stehen ja in einem Austausch. Unsere Aufgabe ist ja vor allem, die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften zu beraten. Wir diskutieren dieses Thema ja schon seit vielen Jahren auch mit dem BMDV und sind da in einem engen Austausch. Wir präsentieren das Gutachten im Haus, diskutieren dort. Wir haben auch den Eindruck, dass wir immer mehr Gehör finden und daran arbeiten wir auch, dass das noch besser wird. Wir stellen es dem Staatssekretär und den Schienenbeauftragten der Bundesregierung, Staatssekretär im BMDV, Herrn Theurer, vor, diskutieren das mit ihm. Ja, und dann werden wir weitersehen. Wir werden es auf Veranstaltungen präsentieren. Wir werden es in wissenschaftlichen Aufsätzen publizieren. Wir werden dafür sorgen, dass es womöglich auch in, das wäre sinnvoll, im Verkehrsausschuss präsentiert wird. Das sind jetzt unsere Ziele. Das heißt, wir gehen in alle Gremien, wir gehen an die Öffentlichkeit. Dieser Podcast ist ja auch ein Beitrag dazu, dass wir dieses Thema möglichst in der öffentlichen Diskussion halten. Und da werden wir alle Kanäle nutzen, auch alle Social-Media-Kanäle, um unsere Stimme da zu erheben für eine Verbesserung der Situation im Bahnverkehr.
Time to go, endlich qualitätswirksam in den Wettbewerb. So heißt das 9. Sektorgutachten zum Eisenbahnverkehr in Deutschland. Zu finden, digital, auf monopolkommission.de. Und da gibt es auch die vergangenen Sektorgutachten, wer sich mal einen Eindruck verschaffen will, wie sich dieser Transformationsprozess bei der Bahn beispielsweise entwickelt hat. Mein Name ist Elif Schennell. Vielen Dank, Professor Jürgen Kühling, fürs Erklären, für die Hintergründe, Vorsitzender der Monopolkommission.
Vielen Dank, Frau Schennell, wie immer eine große Freude.
Cast for Competition, der Podcast der Monopolkommission.